This is Hannah Silver from Graz College, interviewing Hertha Bese in Berlin, Germany, on October 12, 1983. So. Wann und wo bist du geboren, Will?
Ich bin Berlinerin. Ich wurde am 10. September 1902 in Berlin geboren und hatte einen zweijährigen kleinen Bruder. Und nach mir kamen dann noch ein Bruder und eine Schwester.
Also wart ihr drei Geschwister?
Drei Kinder.
Ja. Und deine Eltern, waren sie politisch aktiv?
Meine Eltern waren zunächst in sehr jungen Jahren, als sie berufstätig wurden, gewerkschaftlich organisiert. Und durch die Gewerkschaft kamen sie also auch zur Sozialdemokratischen Partei. Die Frauen durften ja damals noch nicht Mitglied sein. Sie durften auch nicht aktiv werden.
Das war während der alten Kaiserzeit?
Das war während des Sozialistengesetzes.
Ja. Und kannst du etwas über deine politische und soziale Erziehung vor der Hitlerzeit sagen?
Ja, ich wurde nun also als kleines Mädchen dieses politisch und gewerkschaftlich organisierten Elternpaares geboren und erlebte alles mit. Ich war wahrscheinlich recht aufnahmebereit dafür. Alle Besucher, die kamen, waren Funktionäre der Partei, sodass ich, also wenn ich jetzt Namen sagen sollte, August Bebel zum Beispiel, Marie Juchatsch, Luise Schröder und so weiter, die mir in meinem kindlichen Leben so viel Bewunderung abzwangen, unbewusst, dass ich sie alle verehrte.
Ja. Und in was für eine Schule bist du gegangen?
Ich bin in die Volksschule gegangen, so nannte man es damals, ja. Getrennt Jungen und Mädchen. Und alle Kinder meiner Nachbarschaft, wir waren so bezirklich eingeteilt, waren meine Schulfreunde.
Und wie lange bist du in diese Schule gegangen? Bis zu deinem 14. oder 16.?
Bis zum 10. Lebensjahr, dann kam ich auf die Höhere Töchterschule.
Höhere Schule.
Ja.
Und dann bliebst du dort bis zum 16.
Bis zum 16. Lebensjahr und ja. Dann waren dann Abendkurse, da die Schule aufhörte für uns, weil die Lehrer eingezogen wurden. Das war ja dann Krieg.
Das war der Erste Weltkrieg.
Das war
von 1914 bis 1918.
Ja, und 1918 endete unsere Schule. Und wir sind dann durch die Abendschulen und durch später dann also auch auf die Universität gegangen.
Ja. Wie war in deiner frühen Jugend deine Einstellung zu Juden? Wie viele Juden hattet ihr? Einige oder wenige? Oder?
Also wenn ich zurückschaue, dann weiß ich, wer Jude war. Damals wusste ich es nicht, was ist ein Jude und wer ist Jude. Die Unterschiede kannten wir nicht. Uns waren alle Freunde lieb, ob sie jüdisch oder sonst welcher Religion waren, das konnten wir gar nicht unterscheiden. Und bei mir zu Hause, in meinem Elternkreis, verkehrten von all denen, die da befreundet waren, wenn ich zurückschaue, eine ganze Anzahl von Juden. Zum Beispiel war unser Hausarzt Jude, seine gesamte Familie verkehrte bei uns mit vier Jungs, sehr netten und intelligenten Jungen. Der Älteste wurde dann Solo-Cellist an der Deutschen Oper und den einzigsten Kummer, den er hatte mit seiner jüdischen Verwandtschaft, war, dass er also ein jüdisches Mädchen heiraten musste. Und sonst waren wir alle sehr gute Freunde. Wir kannten aber zum Beispiel war sein Onkel Eduard Bernstein, ein bekannter Jude und Minister, und ein Verwandte von ihm, der also auch sehr viel bedeutete, war Medizinalrat in Neukölln. Das war Silberstein, war auch eine jüdische Familie, mit denen wir befreundet waren. Aber wie gesagt, wir merkten den Unterschied nicht. Wir haben erst nachher durch die Nazi-Jahre erfahren, das war also ein Jude und das war auch einer. Und die emigrierten dann also Anfang der jüdischen Verfolgung. Und da erst merkten wir, dass es solche Unterschiede überhaupt gegeben hat in unserem Freundeskreis.
Kannst du dich noch erinnern, so ganz ungefähr, wie war die Zusammensetzung in deiner Schulklasse? Du erwähntest, dass die meisten Protestanten waren.
Ja, weil wir ja in Preußen eine Kirchengesetz hatten. Und da war jeder, der nicht eine andere Religion hatte, gehörte zu dieser Kirchenverfassung. Und das nannte man Landeskirche. Und ich war nicht getauft, ich war also völlig freireligiös und musste und gehörte gesetzlich zur Landeskirche. Ich musste also evangelischen Religionsunterricht mitmachen. Und nicht mitgemacht haben evangelischen Religionsunterricht eine Jüdin in meiner Klasse, ein sehr nettes Mädchen, das war für uns bedeutungslos. Und drei waren katholisch, das war für uns auch bedeutungslos. Wir waren Freundinnen, das war für uns kein Unterschied.
Also die Zusammensetzung war 97% und drei waren katholisch und jüdisch.
Wir waren nur 11 Mädchen und da war ein jüdisches Mädchen dabei.
Und deine engen Freunde hatten sicher genau dieselbe Einstellung wie du zu den Juden. Ja. Und wann hat sich das geändert?
Das hat sich überhaupt nicht geändert. Denn wir haben noch 1933 bestand noch unser Abraham-Kreis. Rudolf Abraham war einer unserer jüdischen Studenten, der also dann ausstudiert hatte und ein sehr gescheiter Mann wurde. Ein Freund von uns, der uns zusammenfasste und wir waren gemischt da drin. Ich könnte heute gar nicht sagen, wer da drin jüdisch war und wer in dem Kreis nicht jüdisch war. Denn 1933 wurden ja alle verfolgt. Die Juden sowohl als auch die Sozialisten. Infolgedessen, wenn einer verfolgt wurde, musste der nicht Jude sein. Er konnte Sozialist sein, er konnte Jude sein, aber wir wussten das nicht. Warum wurde der eigentlich verfolgt? Erst als sie verschwanden oder emigrierten, kam so ein bisschen...
Wie war es nach 1933, nach der Machtübernahme, mit dir und deinen Freunden? Wie ist es euch allen ergangen?
Die meisten meiner Freunde, also wenn ich das Wort Freunde ganz eng beziehe, sind standfest geblieben, haben Widerstand geleistet, jeder nach seiner Art und wie er in Verbindung kam mit anderen. Wir sind eine Freundesgruppe geworden in der Zeit, hatten Kinder und spielten auf Familie und haben immer in diesen Freundeszusammenkünften, wir haben dann also unser Essen, wir waren ja alle sehr arm geworden, wir waren ja alle irgendwie arbeitslos.
Hattet ihr eure Stellungen verloren wegen eurer politischen Einstellung?
Ja. Wir sind alle wegen unserer politischen Einstellung, wegen unserer Mitgliedschaft in der Sozialdemokratischen Partei, sind wir alle aus unseren Ämtern und Arbeitsplätzen entlassen worden. Ja. Und wir haben alle ohne Unterstützung leben müssen. Wir haben nicht einen Pfennig aus öffentlichen Mitteln bekommen. Und wir haben jeder, ich habe zum Beispiel Briefumschläge geschrieben, Hunderte und Tausende von Briefumschlägen, Adressen geschrieben. Dabei konnte ich zu Hause bei meine Kinder erziehen. Ich wollte sie ja nicht den anderen zur Erziehung überlassen. Andere, zum Beispiel unser erster Vorsitzender von Hamburg, der in Berlin lebte, der hat mit Kaffee und Zucker gehandelt. Und wir haben so viel Kaffee und Zucker gekauft, wie wir gar nicht brauchen und bezahlen konnten und haben den wieder in der Nachbarschaft weiterverkauft.
Und dann weiß ich noch, dass Anne Dore Leber einen Kohlenhandel angefangen hat, um einigen zu helfen und ihnen eine Stellung zu besorgen.
Ja. Und Walter Wegener zum Beispiel, der hatte so einen kleinen Leiterwagen, wie Kinder eigentlich zum Spielen haben. Da hat er Kohl und Gemüse aufgetan, ist dann von einem Haus zum anderen gegangen und hat dann sein Kohl und Gemüse abgeliefert. Mhm. Denn vorher war er einer der besten Gewerkschaftssekretäre, die wir gehabt haben. Aber es hat niemand Rücksicht darauf genommen, dass wir nichts hatten. Mein Vater war zum Beispiel als Bürgermeister rausgeflogen und kriegte monatlich 80 Mark Krankengeld. Und hat sich eine Laube gemietet und hat Gemüse angebaut und hat verkauft.
Und recht und schlecht seid ihr durchgekommen.
Und so sind wir alle, meine Mutter und mein Stiefvater, der ist als Versicherungsvertreter gegangen und hat alle möglichen Leute in Versicherung rein verpflichtet.
Ja, und hat dadurch Geld verdient.
Hat dadurch so viel verdient, dass sie ihre kleine Wohnung, die sie dann bezogen haben, ich habe auch eine sehr kleine Wohnung beziehen müssen, wir haben alle nur noch in Stube und Küche gewohnt und dann haben wir wenigstens unsere Miete und unseren Lebensunterhalt verdienen können.
Und was hat die Gestapo dir angetan?
Die Gestapo hatte schon vor der Machtübernahme, hatte ich die erste Haussuchung, weil mir aus dem Nebenhaus Freunde, der Vorsitzende der Antifa, der kommunistischen Antifa, antifaschistischen Organisation, der hatte schon vor der Machtübernahme seine Haussuchung, ist aus dem Fenster geflüchtet, konnte sich retten, aber sein Baby war in der durchsuchten und völlig verwüsteten Wohnung. Diese Horden, die da Haussuchungen machten, waren ja die schlimmsten Täter, denn während die anderen also ihre Macht mit Revolvern und Totschlägern demonstrierten, haben die geklaut und vernichtet und alles kaputt gemacht und so weiter. Am nächsten Morgen brachten sie mir das Baby, das habe ich eine Zeit lang gehabt. Darum habe ich die ersten Haussuchungen gehabt, weil sie sagten, was hätte ich mit der kommunistischen Antifa zu tun. Ich habe gesagt, die Frau war meine Schulfreundin und Freundschaft gibt es bei mir nicht, die ist nicht teilbar. Und dann hatte ich das zweite Erlebnis, war vis-à-vis von mir, ein Schulleiter, der war zur SAP gegangen, also zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten eine Partei.
Was heißt SAP?
Sozialistische Arbeiterpartei.
Ja.
Da kamen Hilfeschreie von der Frau, aber wer konnte ihr denn helfen? Die SA holte ihren Mann aus der Wohnung und sie kriegte kurz darauf die Mitteilung, er wäre auf der Flucht die Treppen runtergestürzt und tot. Das war das zweite Erlebnis. Das dritte war, dass ein junges Mädchen von den Kommunisten ein Fluchblatt durch die Türschlitze steckte und ein SA-Sturmführer durch den Türschlitz auf das junge Mädchen geschossen hat und hat ihr den Oberschenkel zerschossen. Das waren die ersten Erlebnisse, da gab es noch gar keine offizielle Regierung der Nazis. Dann hatten wir die Wahlen im Januar und da erlebten wir dann natürlich.
Das war Januar 1933.
Ja, da erlebten wir dann die Überraschung, dass also auch ehemalige Parteifreunde von uns uns herzlich grüßten und sagten, nun wird es aber Zeit, dass ihr euch auch umstellt. Wir haben sie dann nicht mehr gegrüßt, wir haben diese Leute nicht mehr gekannt. Wir selbst sind dann in Verbindung, alle geblieben, alle. Ich habe meinen Wohnsitz auch nicht gewechselt, bloß eine ganz kleine Wohnung genommen, weil ich auf dem Standpunkt stand, wenn ich in meiner Umgebung bleibe, dann bleibe ich bei meinen Freunden. Wenn ich in die Fremde gehe, dann bin ich fremd, keiner kennt mich, kennt meine Gesinnung. Leichter war es für uns, dass wir uns wieder zusammenfanden und alles zusammen durchstanden, dass wir eben zusammenblieben. Unser Hausarzt war Jude. Er meinte, ihm würde nichts geschehen, weil die Nazis zunächst bekannt gaben, wer den Ersten Weltkrieg siegreich mitgemacht hat, bleibt verschont.
Und mit Auszeichnung.
Mit Eisernem Kreuz erster Klasse. Dr. Flörsheim ist also wenige Wochen und Monate noch verschont geblieben, aber man hat ihm die Korridortür mit Kot beworfen und die Fenster eingeschlagen und so weiter, sodass er dann eines Tages doch nach Amerika gehen musste mit 10 Mark in der Tasche. Vorher, von der Machtübernahme bis er gehen musste, hat er uns geholfen durch Medikamente und vor allen Dingen, was ich also ganz hoch bewerte, war, dass also eine Reihe meiner Freundinnen den Nazis keine Kinder gebären wollten und Dr. Flörsheim hat ihnen geholfen, mit Medikamenten diese Kinder abzutreiben. Das war schon eine Leistung von den Frauen. Als ich dann über eine jüdische Familie und über die Rote Hilfe selbst mit einbezogen wurde in die Widerstandsarbeit, habe ich immer im Kinderwagen meine Kinder mitgenommen, obwohl sie schon etwas größer waren, als für den Kinderwagen passten. Und dann bin ich, also wir haben uns immer getroffen in Laubenkolonien. Und da hatte ich dann einen Freund, der heute noch lebt, der ist 96 Jahre alt, der war später Schulleiter und ist nach Dresden gegangen.
Wie heißt er?
Gustav Wedlow, 96 Jahre alt. Ein heute noch ganz famoser Mann und unser Freund, unser ganz persönlicher Freund geblieben, der hat immer ein Schmetterlingsnetz mitgehabt und machte so, als er Schmetterlinge sammelte. Dadurch haben wir uns über Wasser halten können, aber die Inhaber der Lauben, bei denen wir tauchten, sind meistens draufgegangen.
Die wurden Geschichte. Verhaftet?
Verhaftet. Und
weil sie Frau, euch Unterschlupf gegeben haben?
Ja, eine Frau von denen ist nach 10 Jahren wiedergekommen. Die war von 33 bis 43 eingesperrt.
Im Gefängnis oder im Konzentrationslager?
Erst war sie in der Festung bei Potsdam und dann kam sie ins KZ, aber sie wurde befreit 1945 und kam dann nach Hause, aber als ganz alte Frau.
Ja.
Und so habe ich einige von diesen sehr ehrlichen und ordentlichen Freunden existieren heute noch. Und wenn ich sage, dass ich einen sehr reichen, umfangreichen Briefwechsel habe mit all diesen Freunden, wir sind nie getrennt gewesen, auch in der Nazizeit nicht. Einige von denen, wenn ich das einflechten darf, hatten das Pech, dass sie im Osten tätig waren als Sozialdemokraten und die wurden nicht ins KZ gebracht, sondern die haben noch bis 1945 ihre Verfolgung ertragen müssen. Und als die Russen einmarschierten, hat man sie nach Sibirien gebracht.
Sibirien, und da sind sie nie zurückgekommen.
Zum Teil ja. Die waren 11 und 12 Jahre in Sibirien. Ich habe ihnen Pakete schicken können. Ich durfte monatlich ein Paket schicken.
Und sie haben die bekommen?
Die haben sie bekommen, aber nur, nicht jeder, sondern ich habe umschichtig immer bei vielen gesagt, jeder kriegt immer jeden 4. Monat ein Paket. Und das müsst ihr euch teilen. Wenn 4 Leute 4-mal in 4 Monaten ein Paket haben, dann sind jedem Monat ein Paket. Ihr müsst euch das teilen.
Waren sie denn zusammen in...
Ja, im Bleiberg.
Bleiberg, ja.
Und wir haben dann nach 1945, haben alle meine Freunde kleine Wohnungen gekriegt. Alle haben zunächst mit der Roten Hilfe zusammen, der kommunistischen Hilfe zusammen, gearbeitet, um Widerstand aufzubauen. Aber dann sind doch einige Dummheiten passiert, dass zum Beispiel so ganz ehrliche Leute eine Spendenliste führten und unsere Namen alle aufschrieben, was wir ihnen gegeben haben. Einer 50, vielleicht einer eine Mark, mehr hatten wir ja nicht. Und diese Listen sind der Gestapo in die Hände gefallen und schon hatten wir wieder Haussuchungen. Was haben sie mit der Liste? Ich habe gesagt, ich wusste gar nicht, wofür der sammelt, tat mir leid, ich dachte, der kommt von Ihnen und hat für Sie gesammelt. Mhm. Also jedenfalls, das konnten wir auch nicht mehr tun. Wir haben dann lediglich nur freundschaftlich gearbeitet.
Beispiel, auch in ganz kleinem Maße nur?
Na, so will ich das nicht sagen, über ganz Berlin. Aber wir haben zum Beispiel einem gesagt, du musst jetzt deine Küche renovieren. Und dann sind wir 4 Mann gegangen und haben die ganze Küche geputzt.
Gemalt und so weiter.
Ja. Und beim anderen, da haben wir gesagt, dein Garten muss umgebaut werden, umgeworfen werden.
Dann gingen alle hin.
Und dann sind wir wieder 3 andere oder 4 andere sind dahin gegangen, haben wir Kaffee getrunken, das heißt Ersatzkaffee getrunken und haben dann gebuddelt in dem Garten. So haben wir uns immer irgendetwas zurechtgelegt, dann haben wir mal Wanderungen zusammen gemacht, dann haben wir uns alte Fahrräder in der Münzstraße, wir wussten, es waren gestohlene Fahrräder, aber wir haben sie gekauft, in der Münzstraße. Das war unser früheres Judenviertel.
Ja, am Alexanderplatz hier.
Ja. Und die Leute, die da sich noch über Wasser halten konnten, noch nicht alle verschleppt waren. Das waren ja immer, die haben ja immer so ruckweise verschleppt. Ja. Einige blieben noch, andere wurden schon verschleppt. Ja. Da haben wir, die haben dann also aus dem Keller und sonst wo Utensilien rausgeholt und haben es dann billig auf der Straße verkauft. Und da haben wir uns alle billig Fahrräder gekauft. Fahrgeld hatten wir ja auch nicht.
Ja.
Und dann haben wir uns mit den Fahrrädern getroffen, haben wir uns verabredet, wir treffen uns am Sonntag draußen in Bernau, vor den Türen von Berlin. Und dann sind wir mit den Fahrrädern hingefahren. Erst waren wir nur 4, dann waren wir 6, kamen 2 dazu, dann kamen wieder 2 dazu. Und dann sind wir so rausgeradelt. Und da hatten wir in Bernau im See eine Insel, die gehörte einem Bauern. Und der Bauer baute uns aus Stroh Hütten. Und in den Hütten konnten wir dann das Wochenende schlafen. Auf dem Fußboden, nicht? Also auf dem Erdreich. Und dann trafen wir uns wieder, haben wir richtig da Maifeier gemacht und sonst etwas. Und wir hatten nur, die Insel war nur mit einem Kran erreichbar und der Kran lag bei uns auf der Insel.
Da wart ihr sicher.
Und da waren wir sicher. Und nachts sind wir mit dem Kran wieder nach rübergesetzt und sind wieder danach mit den Rädern nach Hause gefahren. So haben wir immer Auswege gefunden und gesucht. Und ich denke an die Zeit besonders gern, weil man da seine Freunde wirklich erproben konnte. Es ist, ich habe nicht einen einzigen Verrat erlebt, von 1945 bis 1933.
Und war das auch die Gruppe, die dann geholfen hat, die Leute, die...
Nein, dazu waren die zu arm und hatten keinen Einfluss mehr.
Und wie kamst du zu den Leuten, denen du geholfen hast? Das Woher hast du die bekommen?
Das weiß ich nicht. Nachts um 12 klingelte es bei mir an der Korridortür und es stand im Dunkeln auf der Treppe ein Ehepaar und sagte, dürfen wir reinkommen. Ich guckte sie an und sagte, ja, sie dürfen reinkommen. Dann habe ich sie ein paar Tage behalten. Ich habe nie gefragt, wie sie heißen. Ich kannte die Dame, sie war Schauspielerin in der Deutschen Oper bei uns. Und das Schwierige war, die zu versorgen. Wir hatten ja
Ihr hattet selber nicht genug für euch selbst.
Wir hatten, ja, und dann bin ich also von einem Freund zum anderen gegangen. Der eine gab mir 3 Kartoffeln, der nächste ein Tütchen Mehl und so weiter. Wir haben also zusammen gewirtschaftet.
Es hatten doch alle ihre Rationen, die sehr klein waren.
Ja. Und ich hatte 2 große, erwachsene Kinder. Nicht die,
du hattest noch nicht erwähnt, was die Gestapo mit deinen Kindern machen
das
wollte.
Das kam nachher dann.
Ach so, dann das erzähl mal erst zu Ende.
Gefährlich war Folgendes zum Beispiel, dass Leute auch in meine Fenster gucken konnten und die mir 2 Damen, die Mitglied der NSDAP waren.
Der Nazi-Partei.
Der Nazi-Partei, die bei mir klingelten und sagten, Frau Bese, wir schätzen Sie sehr, aber wir müssen es Ihnen sagen, die Damen sollen das Fenster nicht aufmachen. Eine hat rote Haare und morgen haben sie schwarze Haare. Wir wissen ganz genau, dass sie immer verschiedene Damen da haben und wir wollen sie nicht verraten. Aber die sollen nicht die Fenster aufmachen. Man sieht es ja, was sie für Haare haben. Mhm. Und da habe ich natürlich gesagt, wie, ihr macht doch mal die Fenster auf, nicht? Ja? Jeder, der kam. Und dann hatten wir in einem Parterre im Haus eine Wohnung. Die hat eine jüdische Familie, mit der ich heute noch in Verbindung stehe. Die Tochter ist heute Abgeordnete in Lüdenscheid. Und der Sohn ist bei der Deutschen Welle, haben beide ihren Doktor gemacht nach 45, haben sehr einfach und sehr darben müssen. Und die haben ihre Wohnung räumen müssen, weil sie, die Frau hatte zwar ein Italiener geheiratet, aber er war auch ein Jude und das haben sie dann also auch rausgekriegt, die Nazis, und fingen an, sie zu belästigen und dann gingen die von Berlin weg und hinterließen uns ihre Wohnung immer noch als ihren Wohnsitz und die benutzten wir als, wie ein Hotel.
Als Schlupf, Unterschlupf.
Ja, wir machten die Jalousien runter und da wohnten dann immer abwechselnd mal ein Ehepaar, mal einer, mal
wie
mehrere
oft
Juden.
Kamen diese Leute? War das regelmäßig unorganisiert oder war
das? Das war von irgendwoher organisiert.
Und du wusstest gar nicht, wer sie geschickt hat?
Nein, wir konnten uns nur denken, dass es also die
von der Hilfe war.
Von der Hilfe waren, nicht?
Ja.
Ich habe grundsätzlich nicht, weil ich 2 Kinder hatte, die zur Schule gingen, niemals gefragt, wie sie heißen. Wenn meine Kinder gefragt wurden, dann gefragt worden wären, sie hätten nichts sagen können.
Ja.
Nicht? Ich legte immer Wert darauf, dass meine Kinder alles miterleben und alles wissen und damit sie nicht Freunde der Nazis werden. Auf der anderen Seite war, dass sie nie einen Namen oder irgendetwas wissen, sodass sie können geschlagen werden, aber sie können nichts sagen.
Ja. Nicht? Und weißt du ungefähr, was für Leute das waren? Du sagtest Journalisten,
waren
manchmal.
Journalisten, Schauspieler, auch, ich nehme an, zum Beispiel war eine Dame mal dabei, die hatte ziemlich viel Schmuck und ich sagte ihr, den Schmuck dürfen Sie hier nicht tragen. Selbst wenn Sie jetzt von jemandem gesehen werden, wundert er sich, dass Sie solchen teuren Schmuck haben. Die hatten ein Juwelengeschäft, aber es war ihnen geplündert geworden und sie hatten nur noch wenig davon retten können. Also sie waren aus Konfektion, war auch einer von der Firma Feder, war ein Geschäftsführer. Also sie kam von allen Berufen und von allen Bildungsrichtungen.
Ja.
Die meisten waren aber Intellektuelle.
Ja, und du weißt, dass Sie auf dem Weg nach der Schweiz waren?
Wir haben sie alle. Alle sind, wussten, die hatten schon, also wenn sie zu mir kamen, wussten sie 3 Tage oder 5 Tage und dann wurden sie weitergeleitet und zwar durch eine illegale Schauspielergruppe. Ich weiß auch den Namen des einen Mannes, der noch lebt. Ich möchte ihn gar nicht sagen. Ja, das gemacht. Ich weiß nicht, wie viele Nazis noch da unten in Westdeutschland rumschwirren, die sich den dann nochmal vornehmen würden.
In anderen Worten, alle Leute, die zu dir kamen, waren schon auf dem Weg
zur Schweiz
und wussten genau, dass sie nur wenige Tage brauchten, um herauszukommen.
Unten in den Städten in der Schweiz war die Abwehr so organisiert, dass die Leute sich dort bei dem und dem melden mussten. Das mussten sie vorher auswendig lernen, schriftlich kriegten sie nichts. Und die haben sie dann über Bergpfade rübergebracht in die Schweiz, nicht auf offiziellen Wegen.
Und hast du irgendeine Idee, wie viel es geschafft haben? Über die Berge haben es wohl geschafft.
Nein. Ich habe das erst vor vielleicht 3 Jahren, sind mir die Augen da erst geöffnet worden, da haben wir hier eine Ausstellung gehabt. Über die narzisstische Situation auch der Schweiz.
Die waren zum Teil für die Nazis.
Da gab es eine SS.
Innerhalb in der Schweiz mit Schweizern Staatsbürger?
Ja, waren Schweizer Staatsbürger.
Und die haben mit der deutschen SS zusammengearbeitet?
Ja.
Und waren die speziell für
die
Grenzwachen?
Haben so Grenzübergänge und so weiter und Beobachtung der auffälligen Leute in der Schweiz und so weiter. Die haben also auch die SS da drüben gehabt und haben die auch die Juden verfolgt.
Hast du noch mit irgendwelchen Verbindung?
Ich habe Verbindung mit der Familie Bruno Schönlang, die aber damals im echt emigrierten schon rausgingen.
Mit also Papieren noch, sozusagen?
Nee, die Genehmigung hatten sie nicht.
Na dann.
Sie sind nicht hier verschwunden.
Ja.
Die haben sich in Zug gesetzt und sind nachher weggefahren. Ne?
Ja.
Und er ist ja ein Arbeiterdichter gewesen, er ist verstorben, aber seine Tochter lebt noch mit ihren Kindern, ihrem Mann in London. Mhm. Die sind also von der Schweiz aus dann nach London gegangen und mit denen bin ich sehr befreundet. Dann lebt noch die Frau von Fritz Segal in London.
Ja.
Er war Vorwärtsredakteur.
Kanntest du sie, bevor du sie beherbergt hast?
Ja, ich kannte ihn als Vorwärtsredakteur,
und sie sind dann zu dir gekommen?
Ja, und die sind in London und sie ist noch sehr aktiv in der Föderation in London, eine sehr tüchtige Frau. Dann kenne ich noch die Tochter von Hugo Haase, die ist in Israel, aber die war damals schon in Israel, aber sie hat uns Freunde
geschickt
nach Israel, die wir schickten, nicht? Oder die emigrierten, die sind dort aufgenommen worden. Sie hat das mit verteilt. Und dann hatten wir hier illegale lebende Nichtjuden, zum Beispiel eine meiner Mitarbeiterinnen, das habe ich erst später erfahren, die hatte die besten Verbindungen nach Israel, ganz illegal. Und ist nachher sehr geehrt worden drüben dafür. Sie war auch eine Freundin von der Tochter von Hugo Haase.
Und die hat geholfen,
um
die Leute dorthin zu bringen.
Wir haben sehr viele gehabt, die gar nicht Sozialisten waren und die nicht Juden waren, die nicht verfolgt wurden, die arbeiten gehen konnten, die nicht irgendwo Mitglied wurden, weil sie so auf doof taten, also als wenn sie nicht davon verstehen und nicht damit zu tun haben wollten und die sehr viel illegal mitgearbeitet haben.
Gab es, war dir bekannt, dass es mehrere Gruppen gab, so wie deine?
Ja, wir hatten vielleicht in Berlin, schätze ich, 25 bis 30 Gruppen.
Ja. Und haben auch viele in Berlin überlebt, die nicht ausgewandert sind oder nicht konnten?
Juden?
Ja.
Nein, kenne ich nicht.
Die waren nicht bei dir?
Nein, kenne ich gar nicht.
Ja,
nein.
Ich dachte, es zu
nein.
Ich auch
ich habe also
du hast also immer nur ganz kurze Stationen gehabt.
Ja, also ich bin der Meinung, dass also jüdische Leute, ich weiß zum Beispiel, dass, also wenn beide Juden waren, davon haben wir keine gehabt.
Ja.
Da sind, die sind deportiert worden.
Oder die, ihr habt sie jedenfalls nicht beherbergt.
Oder wir haben sie rausgeschafft. Wir haben sie rausgeschafft.
Hat ihnen geholfen, herauszugehen.
Irgendeiner von uns hat sie rausgeschafft. Ja. Aber das waren wenige. Die, die überlebt haben, das waren zum Beispiel einer meiner Freunde, Herbert Wollstein ist seine Frau. Seine Frau war sogenannt damals arisch und er war Jude.
Das war eine sogenannte Mischehe.
Er musste den Judenstern tragen. Wir haben uns auf der Straße getroffen, in der Straßenbahn getroffen mit den Juden, mit dem Judenstern. Und ich habe zum Beispiel Herbert Wollstein mehrmals getroffen mit seinem Judenstern. Da legt er immer seine Hand so auf den Juden. Ich sage, Herbert, brauchst du nicht zu machen, du kannst ihn zeigen. Sondern die Leute alle sehen, dass du ihn hast. Und dann kannst du nicht mit mir sprechen, dann hast du Ärger. Ich sage, ich habe keinen Ärger. Ich spreche mit dir. Wenn ich hier in der Straßenbahn fragen würde, würden Sie mich hier deswegen irgendwie verfolgen, weil ich jetzt mit meinem Freund spreche, der jetzt den Judenstern tragen muss, würden die alle sagen, nein. Es war nicht so, dass die Leute mit dem Judenstern verfolgt wurden. Es waren die, die verfolgt haben und die, die mitgemacht haben und aktiv waren.
Was hat Leute wie dich bewogen, dein Leben oder deine Freiheit und deine Kinder aufs Spiel zu setzen, um anderen Menschen, die dir zum großen Teil gar nicht bekannt waren, zu helfen?
Ich habe das überhaupt nicht mit Gedanken gemacht, sondern einfach nur mit dem Herzen. Ich habe so viele jüdische Freunde und Freundinnen gehabt, so viele Männer und Frauen jüdischer Abstammung verehrt, dass die nie meine Feinde sein konnten und nie von mir missachtet werden konnten. Und so dachten auch meine Freunde. Uns ging es darum, ganz gleich, ob Jude, Christ, Mohammedaner oder sonst wer. Wer unser Freund ist, Freundschaft ist unteilbar. Der gehört zu uns bis zum Lebensende. Und so ist das bis heute geblieben. Es gibt keine Trennung für uns zwischen irgendwelchen Zugehörigkeiten von Menschen zu Vereinen oder zum Glauben. Mein Herz gehört genauso heute noch meinen vielen jüdischen Bekannten und Freunden wie damals. Und wir hätten es nicht gekonnt. Ich habe neulich erst vor ein paar Tagen meiner Tochter gefragt, hatte man nicht ein großes Glück, dass man dabei nicht erwischt wurde, dass man nicht selbst
mit hereingerissen wurde.
Ja, mitverfolgt wurde und umgebracht wurde. Aber ich bin zu allen Menschen immer sehr freundlich gewesen und habe nie irgendwie jemand an einem anderen Menschen Kummer gemacht. Aber an Freundschaften lasse ich nicht rütteln. Für mich ist Freundschaft unteilbar. Ich habe verehrt die älteren jüdischen Leute, bei denen ich Lehrling war, weltanschaulicher Lehrling war, die unsere geistigen Führer waren, ob das Rathenau war oder ob das Rosa Luxemburg war oder Hugo Haase oder sonst wer. Ich habe es damals, glaube ich, überhaupt nicht gewusst, dass das Juden waren. Und wenn ich sie wusste, hätte es mich auch nicht gestört. Und dann hatte ich ja die jungen Freunde alle, von denen ich wusste dann, dass sie jüdische Abstammung waren. Es war einfach nicht anders möglich.
Aber ihr habt doch auch vielen Menschen geholfen, die nicht Freunde von euch waren, die Fremde waren, die nur an der Tür geklingelt haben. Ja, und ihr habt ihnen genauso geholfen wie den Freunden.
Ja, aber die wurden im Augenblick, wo sie Verfolgte waren, waren das alles Freunde.
Ja. Ja. Was ist deine Erfahrung gewesen in all den Jahren? Glaubst du, dass durchschnittsdeutsche Juden nicht gerne mochten oder gehasst haben oder gern gehabt haben, oder wurden sie nur als Individuen eingeschätzt?
Ich will mal Folgendes sagen. So wie ich gedacht habe, ja, was denn, der ist ein Jude, das wusste ich ja gar nicht. So haben alle Berliner nicht sortieren können. Wir waren gemischt.
Vor 1933.
Waren wir so gemischt, dass wir das nicht unterscheiden konnten.
Und es hätte euch demnach auch nicht ausgemacht, weil ihr zusammen zur Schule gegangen seid, gewohnt und gearbeitet.
Und so weiter. Man war empört, wenn man hörte, da ist jetzt die Familie sowieso aufgelöst worden, die haben den Vater abgeholt und so weiter. Ja, warum denn? Ja, der war Kommunist. Hier wurde ein Jude abgeholt, hier wurde ein Sozialist abgeholt.
Weil er Jude war.
Nur weil er Jude war. Und so weiter.
Aber Hass ist dir nichts bekannt, dass vor Hitler ein Hass der Juden vorhanden war?
Wenn irgendwo Unzufriedenheit war, mal im Einzelfall, dann war das also bei einem Einkauf oder Verkauf, da sollen die sich doch da rumhauen um eine Hose. Das hat uns doch nicht interessiert, nicht wahr?
Und ob wann fing das an, dass die Leute die Juden nicht mehr leiden konnten?
Überhaupt nicht.
Unter Hitler, meine ich, als diese ganzen Propagandareden kamen und die Streicherzeitungen. Wann hast du gemerkt, dass die Einstellung der Leute sich geändert hat und sie angefangen haben, die Juden zu verachten oder zu hassen? Oder wann war das?
Das gab es überhaupt nicht. Es waren nur Nutznießer der SA, der SS und der NSDAP, die aufgrund ihres entweder wegen ihrer Stellung,
Profit.
Ihres Profits oder ihres Ansehens so machen mussten und Angst haben mussten nun,
dass
die Juden
verlieren.
Und die Sozialisten kommen wieder
und dann verlieren sie wieder all ihr
Glück. Einen echten Widerstand gegen Juden gab es in Deutschland oder in Berlin überhaupt nicht.
Ja. Und wann, glaubst du, ungefähr wurde der Durchschnittsbevölkerung bekannt, was im Osten vorging, oder auch manchmal innerhalb unserer Stadt in Prinz Albrecht, dass Leute abgeholt wurden und vernichtet wurden oder verhungern mussten oder erfrieren mussten? Wann wurde der Gesamtbevölkerung etwas davon bekannt?
An allen Ecken und Enden Berlins, in allen Häusern, auf allen Straßen, wurde bekannt, dass der eine oder andere abgeholt worden war. Die Autos, diese Lastwagen, wo sie die Menschen abholten, hielten ja auf der Straße. Infolgedessen kann keiner die Augen zugemacht haben und kann das nicht gesehen haben. Aber keiner wusste zunächst, dass das nur Juden waren. Jeder hat angenommen, die Nazis holen jetzt ihre Gegner ab.
Was sie ja auch gemacht haben.
Sie haben ja ihre Gegner abgeholt. Aber da war das also noch kein Begriff, dass nur die Juden geholt werden. Sondern die Nazis holen alle ab, die sie nicht leiden können und die ihre Gegner sind. Und infolgedessen war das also auch noch keine Meinung der Berliner zu den verfolgten Juden. Sondern sie fanden es empörend, dass einer, der nichts verbrochen hat, abgeholt wurde. Aber das galt dann auch für die, die bloß ein Parteiamt hatten. Wir waren alle eins.
Kannst du mir auch was dann sagen, woran du dich an der Kristallnacht erinnerst.
Ja.
Was ist
das
da
war
in
eigentlich das erste Mal in Berlin, dass zum Ausdruck, öffentlich zum Ausdruck kam, dass es eine Judenverfolgung gab.
Das war in 37, nicht?
Die Bevölkerung lernte da kennen, dass es sich also diesmal nicht um politische Leute oder um Gegner handelte,
sondern
nur um Juden.
Ja.
Ich hörte das bei mir im Haus und habe mich auf mein Rad gesetzt, mehr hatte ich ja auch nicht als Fahrzeug, und bin runtergefahren zur Weinmeisterstraße, Münzstraße darunter, wo die Geschäfte, die jüdischen Geschäfte noch waren, was ich gar nicht mal so genau wusste, aber es hatte sich rumgesprochen, dass da noch einzelne jüdische Händler sind. Und als ich da hinkam, waren, ich will sagen, es waren nicht Menschenauflauf. Es waren Menschen da, die am Straßenrand standen und staunten und das überhaupt nicht fassen konnten, was da zunächst erstmal gar nicht begriffen, was machen die da eigentlich. Aber dann habe ich doch beobachtet, dass sie verschreckt waren, so verschreckt waren, die Augen aufgerissen waren und sie staunten und guckten und sie wussten nicht recht.
Das waren jetzt Nachbarn und
nicht ja, Leute hier aus der Straße,
aus der
die
Gegend.
Aus dem Fenster lagen, ja. Die Leute und guckten und die Straßenbahn hielt ein Stück weiter runter, da waren die Leute ausgestiegen und waren auf die Straße gegangen und jeder staunte, was soll denn das, was ist denn das nun wieder, so ungefähr.
Und hast du auch gehört, wie man die Fenster eingeschlagen hat?
Ja. Ja, die SA hat ja schon vor 33 Gummiknüppel getragen. Die Gummiknüppel, die unsere Polizei trug, hatten die ja auch. Und mit diese Gummiknüppel waren ja die ersten Waffen gegen unsere eigenen Leute. Da gab es noch gar keine Machtübernahme. Da haben sie schon, wenn sie zwei, drei Leute von uns, also von den Sozialdemokraten, dann haben sie verhauen.
Ich überfallen und geschlagen.
Mein Bruder zum Beispiel, den haben sie mal die Augen eingeschlagen auf der U-Bahn. Der lag im Krankenhaus mit Augenoperation. Gott sei Dank hat er seine Augen nicht behalten. Aber ich habe Bilder, wo er in der Reichsbanner-Uniform ist und wo er die Augen verbunden hat im Krankenbett.
Dann sind die mit den Lastwagen, das sagtest
ja,
du mir.
Dann sind die mit den Lastwagen vorgefahren. Sie haben also richtig gehend geplündert. Es war
die Kristallnacht,
erst die Fenster eingeschlagen, aus den Fenstern gleich die Auslagen rausgenommen, in die Läden reingestürmt, die Leute zerschlagen, die lagen an der Erde rum. Wenn wirklich einer sagt, das ist ja furchtbar, dann sagt die andere, sei ruhig, sonst ist auch noch dazu. Sonst nehmen sie dich auch noch mit. Die Berliner waren nicht davon überzeugt, dass das richtig war. Die waren empört, aber sie konnten es nicht zeigen, weil sie Angst hatten. Sie hatten Angst davor, dass es ihnen genauso geht.
Gab es gewisse Gegenden in Deutschland, wo die Einstellung gegen die Juden etwas menschlicher war und andere Gegenden, wo sie krasser war? Zum Beispiel kleine Städte gegenüber großen Städten?
Oder ich war mal in Berchtesgaden.
Berchtesgaden war ja Hitlerland, nicht?
Ja, und ging die SS auf dem Bürgersteig und wir mussten auf den Fahrdamm gehen. Ganz gleich wer.
Das waren nur die SS.
Nur die SS durfte auf dem Bürgersteig gehen. Und ob wir da Juden waren oder sonst wer waren, das war ganz gleich. Wir mussten unten gehen, alle. Wir waren alle Verfemte.
Und wie hat das die Leute beeindruckt? Nahmen sie das als etwas Natürliches an?
Nein, die sind nicht aus ihren Häusern gegangen. Nur derjenige, der auf die Straße musste, der lief da unten. Ja. Alle anderen blieben in ihren Häusern und ließen die Bande da vorbei da marschieren, nicht?
Und dabei hatte Hitler doch in der Gegend besonders viele Freunde in Berchtesgaden.
Nein, die Bauernbevölkerung, da habe ich einmal, also ich habe mal, weil mein Sohn eine Lungenentzündung hatte, musste ich da oben 1000 Meter hoch, sonst wäre ich ja da nicht hingefahren. Da wohnten wir bei einem Bauern. Und der Sohn ging arbeiten. Und eines Tages, also wenige Tage nachdem ich da war, habe ich gefragt, was er arbeitet. Und da hat er gesagt, ich muss für die Lumpen da oben Steine tragen. Da habe ich gesagt, was sind das für Lumpen? Na, die Nazis, der Göring baut sich da oben ein Yachthaus und wir müssen die Steine raufschleppen auf die Berge. Wir sind einfach so von der Straße, vom Feld weg kassiert worden und müssen also nun da oben arbeiten und müssen dem die Mörtel und Steine und alles rauftragen, damit er sich da oben
ein Schloss bauen kann.
Ja. Das war die Meinung der Berchtesgadener Bauern, die das alles beobachtet haben, was da in Berchtesgaden von der SS, der jungen SS, dem Stoßtrupp und wie die alle hießen und dann die ganzen Diplomaten, die kamen. Die haben gesagt, das ist wieder ein Diplomat da aus sowieso.
Die sind von anderen Ländern.
Von anderen Ländern, ja. Und die Bergbauern waren empört, dass Europa und Übersee zu dem Führer kamen und da hochfuhren mit dem Fahrstuhl auf den Berg. Und sie unten, sie mussten Frondienste leisten. Ja. Nicht? Und sie haben ja auch darben müssen. Und es wurde ihnen ja auch alles Mögliche weggenommen. Und sie sind eingezogen worden, die jungen Leute konnten nicht mehr arbeiten auf dem Feld, weil sie einberufen wurden. Mhm. Aber sie waren nicht begeistert. Nein.
So, man nein. dachte immer, nein. weil er dort
nein.
so...
Nein, nein, nein. Yeah. Ich habe es selbst erlebt.
Ist dir jemals vorgekommen, dass ein Beamter oder ein Nazi sich dir oder Juden gegenüber anständig benommen ja. hat, wo er nicht hätte ja. brauchen?
Also bei uns war es unter Freunden die Regel, man musste ja, wenn man irgendwo in ein Büro ging und was hatte, was man brauchte, Herr Hitler sagen. Und wir haben nicht Herr Hitler Heil. Gesagt. Wir sind immer so gekommen, also ich habe das so gemacht und ich weiß, dass für meine Freunde alles so gemacht haben, die Tür aufgemacht, guten Tag, bin ich hier richtig bei Ihnen? Ja. Und da war man schon drin.
Ja.
Da brauchte man nicht Heil dazu sagen. Und so weiß ich es auch, dass einige Beamte daraus erkannt haben, wer nicht für Hitler war. Und da hat man natürlich seine Anliegen sehr viel besser vortragen können als bei den anderen Beamten, die gleich gesagt haben, da hören Sie mal, wissen Sie nicht, dass Sie Herr Hitler sagen müssen? Ich sage, nun bin ich doch schon drin.
Glaubst du, dass es viele Beamte gaben, die mitgemacht haben, um ihre Stellung zu behalten und im Herzen nicht Nazis waren?
Ich weiß nur Folgendes, dass alle Lehrer und alle Schulleiter und ich würde sagen sehr, sehr viele, ich würde sagen 90% der Beamten, alle Mitglied der NSDAP wurden. Aber damit haben sie mit irgendwelchen Verfolgungen von Menschen nichts zu tun gehabt. Die Verfolgung von Menschen wurde nur durch SA und SS
Richtig.
Getan und die alle, die das Mitgliedsbuch genommen haben, haben dort Angst, dass sie ihre Stellung verlieren. Oder die Frauen, dass sie Angst hatten, der Mann verliert die Stellung, sind in die Frauenschaft gegangen. Ich war mit niemandem befreundet, der da drin war. Ich habe grundsätzlich keinen Freund gehabt, der in der NSDAP war. Auch keine Freundin aus der Frauenschaft. Und heute noch nicht.
Und konnte man danach gehen, wie viele Fahnen aus den Fenstern hingen? Oder wurden die Leute gezwungen, sie herauszuhängen?
Die Leute hängten die Fahnen raus vor Angst.
Vor Angst?
Die hätten es gar nicht erwartet.
Vor Verfolgung?
Ich habe keine Fahne rausgehängt, hatte Gestapo-Besuch und die haben gesagt, sie müssen die Fahne raushängen. Der Führer hat sich das gewünscht. Und da habe ich gesagt, ich hänge keine Fahne raus. Ich habe ja gar keine Fahne. Darauf haben sie gesagt, wir schenken Ihnen eine, wir bringen sie Ihnen nachher. Ich habe gesagt, sie brauchen sie mir nicht zu bringen. Ich hänge die Fahne freiwillig raus. Wenn meine Freunde aus den KZs und aus den Zuchthäusern wieder zu Hause sind, dann sage ich auch, Herr Hitler, hänge ich auch die Fahne raus. Dann sind sie gegangen und ich habe mich gewundert, dass sie mich nicht gleich mitgenommen haben.
Glaubst du, dass der Antisemitismus, den Hitler immer gepredigt hat, einer der Hauptgründe oder der Hauptgrund für seinen damaligen großen Wahlsieg war?
Nein.
Was war der Grund?
Die Angst.
Die Angst und was
die,
noch?
Also zunächst hatten wir eine schreckliche Arbeitslosigkeit.
Die Arbeitslosigkeit
und
war...
Der Führer hat es verstanden, die Leute, die ihn ja auf den Sessel gehoben haben, das waren ja die Leute, die mal Kriegsmaterial hergestellt haben, nicht? Ja. Das waren ja die großkopfenden Kapitalisten, die verdienen wollten. Die wollten ja am neuen Krieg auch schon wieder verdienen. Das war eine ganze Gruppgesellschaft da draußen. Ja. Dann haben die, dann hatten wir keine Wehrmacht mehr und alle die hohen Wehrmachtsoffiziere wie Ludendorff und so weiter, Hindenburg, die hingen ja an ihren Orden und an ihren Uniformen und wollten ja wieder was werden und das konnten sie nur über Hitler werden, der gegen die Weimarer Republik war. Infolgedessen haben sie dem Hitler die Steigbügel gehalten, sagen wir dazu.
Ja.
Er konnte auf ihren Schultern, mit ihrer Hilfe konnte er überhaupt nur Führer werden. Und andere Leute haben davon nicht profitiert.
Wie würdest du die heutige Einstellung der Durchschnittsmenschen zu den Juden und zu den Untaten der Nazis beschreiben?
Ich würde sagen, zunächst haben wir, die wir fremde Sender hörten und so weiter und wussten, wie viel Juden umgekommen wurden, umgebracht wurden und so weiter, die wir auch nachher beim Rücklauf, als uns die Alliierten die jüdischen Leute wieder nach hierher brachten, erfahren haben, wie viel umgekommen waren und so weiter. Uns brauchte niemand was zu sagen. Und wir haben es weitergetragen. Wir haben gesagt, so und so viele Millionen Juden sind umgekommen, sind vergast worden, sind umgebracht worden, aber auch Nicht-Juden. Und dann haben sie immer gesagt, das ist doch Quatsch, das ist doch unmöglich, das haben sie doch nicht machen können, so viel konnten sie doch gar nicht umbringen. Dann haben wir immer gesagt, und wenn sie 100 umgebracht hätten, würde uns das reichen. Man kann nicht Menschen umbringen. Aber zunächst glaubte keiner, dass es so viel waren. Und jetzt ist etwas ganz Wichtiges, was ich ja der neuen Generation sagen muss, die Kinder der Nazi-Verbrecher, ja, die glaubten ja nicht, dass ihre Eltern sowas gemacht haben könnten.
Die Eltern haben es ihnen sicher auch nicht erzählt.
Nein. Die haben zwar gesagt, Juden taugen nichts und Juden schachern und Juden verkaufen eben mit Aufschlag und so weiter, was man so den jüdischen Leuten nachsagte. Aber die Kinder, ich habe mal mit einem Jungen eines hohen SS-Mannes gesprochen, der mich aufsuchte und sagte, sagen Sie mir die Wahrheit, war mein Vater ein Verbrecher? Und ich sagte, ja, Ihr Vater war ein Verbrecher. Ich liebe ihn. Und er war so lieb zu mir und ich habe so eine schöne Jugend gehabt und er war ein Verbrecher, ich kann es nicht glauben. Und da besteht die Möglichkeit, dass von diesen Kindern der damaligen Nazi-Verbrecher einige nicht glauben, dass ihre Väter das gemacht haben.
Und wie viele von denen sind dadurch beeinflusst und heute auch noch
Nazi? Das wollte ich sagen.
Nazi?
Das ist möglich, dass diese Leute sagen, die nach den Nazis kamen, also die seit 1945 Regierenden, die sind ja auch Verbrecher, die haben unsere Leute gehängt, sie haben sie in Gefängnisse gesperrt und so weiter. Und mein Vater und mein Onkel und mein Bruder und so weiter, da ist möglich, dass ich will nicht sagen, Hass würde ich sagen, ist schon zu weit gegangen, aber eine Abneigung gegen uns spürbar ist. Und dass verbrecherische Leute, die meinen, sie haben wieder einen Profit davon, wenn sie Nazis wieder groß werden lassen, dass die, wenn sie sich an diese Adressen wenden, vielleicht ein Gehör dafür finden, aber es sind wenige.
Wie groß prozentweise ist die Zahl? Also, gering?
Ach, ich würde sagen.
Und wächst sie? Oder ist es eine ständige kleine Zahl?
Nein, also eine ganz kleine Zahl.
Die ständig ist.
Und es hört auch kein Deutscher auf die.
Und machen sie manchmal einen Krach und dadurch hört man von ihnen?
Ach, ganz wenig, ganz unbedeutend. Ganz unbedeutend ist die Sache.
Weißt du, wie viel von der Hitlergeschichte in heutigen Schulen und Universitäten als Geschichte gelehrt wird?
Also ich hatte den Eindruck...
Und wie wird es gelehrt? Wahrheit oder nur Halbwahrheit?
Nein.
Wird es beschönt?
Nein, da bin ich fest überzeugt. Ich bin der Meinung, wir haben angefangen in den Schulen, ich war ja damals selbst Lehrerin am Anfang gleich, wir haben nicht so, da alle Lehrer PG waren, man muss sich das mal überlegen.
Die mussten alle dem Lehrerverbund anhören.
Wir mussten jetzt überlegen, welcher Lehrer war so harmlos, dass wir ihn behalten konnten, obwohl er PG war. Und da haben uns die Alliierten gesagt, auch die Russen, 20% der Lehrer, die ihr habt, könnt ihr behalten, 80% müsst ihr rauswerfen. Und mit den 20% müsst ihr wieder anfangen. Und das haben wir gemacht. Und dann kam auch schon, aus der Bevölkerung meldeten sich Leute, die mal Lehrer waren, die wir wieder einstellen konnten. Und dann gab es also auch freiwillige Helfer, die sagten, die unterste Klasse kann ich unterrichten und die zweite Klasse kann ich auch unterrichten. So dass wir die Schulen wieder aufbauen konnten mit Unbelasteten.
Ohne Nazis.
Ohne Nazis.
Weil ihr sie braucht.
Und
ohne
20% von denen konnten wir uns dann auch trennen. Ja, die zunächst erstmal geduldet waren.
Und das ist so durchgeführt
worden? Und das ist so durchgeführt worden.
Und dann inzwischen haben sich neue Lehrer wieder ausgebildet?
Ja, dann haben wir sofort Lehrerausbildung gemacht, sodass wieder Lehrer da waren. Diese Lehrer, die dann kamen, die waren noch so beeindruckt von der Umstellung von der Nazizeit in die demokratische Zeit, dass sie also weitgehend darüber ihren Kindern auch erzählt haben. So frei, wie sie es erlebt haben oder wie sie es für richtig hielten. Ehe dann Bücher gedruckt wurden und ehe dann Schriftmaterial da war. Dann muss ich sagen, das ist also jetzt meine politische Einstellung, die ich ruhig einflechten will, dann hatte ich den Eindruck, dass das satte Volk, das wir gezüchtet haben,
dass es heute gibt.
Dass es heute gibt. Das satte Volk nun also auch Stilblüten getroffen hat. Und das war, dass man
Geschichte
so ein bisschen, na, also ich sage keine echten Blüten, sondern wenn man sagen würde, Strohblumen.
Künstliche Blumen
gezüchtet haben, dass man sagt, ach, so schlimm war es ja gar nicht. Und, ach, das ist alles, ist doch vorbei, da wollen wir nicht mehr so viel drüber reden und so weiter. Es gab eine Zeit, die wir selbst kritisiert haben, wo man in den Schulen, die ist aber vorbei, die Zeit, das war so eine Zeit zwischen dem Anfang der Demokratie und der heutigen Zeit. Hm. So eine Zeit, die dann so lahm wurde. Mhm. Ja?
Yes.
Da haben wir die Beanstandung, dass unsere Schüler nicht genügend davon gehört haben. Heute, die heutige Jugend ist aufgeklärt, die heutige Jugend ist absolut demokratisch erzogen. Und ich muss sagen, wir haben heute eine Jugend, eine denkende Jugend, auch in den Schulen, die Antifaschisten sind.
Wie sieht es in Ost-Berlin und in Ostdeutschland aus, als Einstellung zu Juden und Antisemitismus?
In Ostdeutschland fabriziert man die loyale Einstellung zu Juden und
loyal
Juden. Man fabriziert sie, das heißt, man tut
von
so,
oben her.
Von oben her.
Ja.
Dass sie Schwierigkeiten gemacht haben, jüdischen Leuten, die aus der Emigration wieder nach Russland und nach dem Osten zurückkamen. Und dass aus Russland eine ganze Reihe von Juden, die aus Israel nach Russland gekommen sind, wieder weggegangen sind. Das ist bekannt. Sie sind auch zu uns hierher gekommen und ich glaube, sie sind auch nach Israel zurückgegangen.
Gibt es junge jüdische Menschen heute in Berlin?
Ja, viele.
Viele?
Ja.
Und wo kommen die her? Kommen die zurück?
Die Kinder von zurückgekehrten Immigranten.
Sind viele Immigranten von anderen Ländern und von Israel zurückgekommen und haben dann hier Kinder gehabt?
Ja.
Und kommen wieder neue dazu oder ist das dann die heutige Jugend, die hier...
Nein. Es kommen auch Söhne, die schon studiert haben in Israel, die da geheiratet haben und dann hier rübergekommen sind und jetzt hier leben mit uns.
Ja. Du erwähntest, dass der Leiter des Kinderkrankenhauses, Rosenthal, glaube ich, Rostfeld, oder von Sozialwesen.
Ich weiß nur, dass wir also einige, ich bin selbst bei einer jüdischen Ärztin, die aus Israel gekommen ist, die Eltern sind nach Israel emigriert. Sie ist wieder hier. Sie ist hier als Tochter, die Eltern leben in Israel.
Aha.
Sie ist hier, hat hier also auch einen jüdischen Arzt geheiratet. Eine ganz reizende Frau, die sehr viel Zulauf hat, sie hat sehr viele Patienten. Und sie hat auch sehr viele jüdische Patienten. Dann weiß ich von einem...
Von dem Quizmeister auf dem Fernseher. Der heißt Rosenthal, der sehr viel,
habe ich gesehen. Dann habe ich eine Freundin, die ist Ärztin, die wohnten hier nebenan bei mir in der Wohnung, auch Rosenthal. Er war mal Rechtsanwalt in Berlin, ist mit seiner Familie emigriert, rechtzeitig genug. Hat er drüben in Amerika gelebt, mit Sohn und Tochter. Dann sind die sofort nach 45 wieder hierher. Und haben hier nebenan in der Wohnung gewohnt. Dann haben die beiden Kinder studiert. Sie ist Ärztin Und der Sohn ist auch Arzt bei uns, jüdische Ärzte bei uns hier in Berlin. Wir haben eine Menge rückgekehrte Immigranten.
Ja. Und einige haben auch ziemlich hohe Stellungen bekommen, weil sie fähig waren, sie zu...
Ja.
Der Leiter, du hattest mir erzählt, der Leiter vom Sozialwesen war auch ein zurückgekehrter Immigrant. Ja. Ich habe den Namen vergessen.
Und ich würde so sagen, ist es Naivität oder ist es, ich kann es gar nicht erläutern, warum es so ist, aber ich weiß heute wieder nicht, wer von unseren führenden Leuten ist Jude.
Oder nicht.
Ja, das wissen wir wieder nicht. Wenn nicht die Ärztin selbst sagt, ich komme aus Israel, meine Eltern waren Immigranten, dann wüssten wir das ja gar nicht.
Also in anderen Worten, man
das ist alles wieder untereinander verschwiegert.
Man behandelt jeden Menschen auf seinen eigenen, für seinen eigenen Wert und nicht für seine Religion.
Und meine andere Ärztin zum Beispiel, die hat einen anderen Arzt geheiratet, einen Orthopäden geheiratet. Ja, und Irene Droguna heißt sie heute. Also ursprünglich Irene Rosenthal, jetzt heißt sie Irene Droguna. Ich weiß gar nicht, ob ihr Mann Jude ist oder nicht. Das interessiert mich auch nicht. Woher soll ich das wissen? Und sie ist Jüdin gewesen, ist emigriert mit ihren Eltern, ist wiedergekommen. Sie ist meine Ärztin, ich liebe sie. Wir sind dicke Freundinnen. Und aber ob ihr Mann Jude ist, das weiß ich nicht.
Mir fällt eben noch etwas ein. Gestern sprach ich mit Exner.
Ja.
Der hatte, so viel man mir erzählt hatte, während der Hitlerzeit etwas ganz, ganz Apartes sich ausgesucht. Der hat eine Veröffentlichung gemacht, in dem sie nur fremde Zeitungsartikel brachten und nicht ein Wort von eigenen Bemerkungen dazu. Und dadurch war das unter der Hitlerzeit erlaubt. Und sie haben das in großer Anzahl verbreitet, da es legal war. Und ziemlich lange. War Herr Exner, wie heißt er mit Vornamen?
Kurt
Exner hat mir das erzählt.
Ja.
Und da haben sie ziemlich lange eine Zeitschrift herausgebracht. Und da war nicht ein Wort von ihnen drin. Alles waren nur Zeitungsartikel aus dem Ausland. Aber man hat sie so arrangiert. Man nennt das Doppeltalk. Ich dachte, das war dir auch bekannt.
Nein, also ich weiß nur... Ich habe ja also diese Familie Ernie, wo beide, die hier unten bei mir im Hause wohnten und die dann also emigriert sind, weil sie nicht mehr bleiben konnten. Da ist der Sohn bei der Deutschen Welle, also Volljude. Und die Tochter ist also schon Abgeordnete, auch eine Jüdin, auch einen Doktor gemacht. Und ich weiß, dass wir also nirgends irgendwas hätten drucken, schreiben oder tun können. Ich weiß nicht, wie extra das gemacht hat. Ich will das nicht bezweifeln, aber es kommt mir sehr romantisch vor.
Na, ich habe hier gehört. Nun gut, jetzt hast du noch irgendwas, was du wolltest mir noch erzählen, dass die Gestapo deine Kinder dir wegnehmen wollten?
Ja, also ich habe mehrmals Haussuchungen gehabt bei allen Gelegenheiten. Wenn irgendetwas war, zum Beispiel, wurde ich mal aufgefordert, ich sollte Mitglied des Duftschutzes werden. Mhm. Und dann habe ich gar nicht darauf reagiert, ich habe den Brief weggeworfen, habe ich drei Briefe gekriegt. Den dritten Brief, da klingelte das bei mir, kommt jemand und sagt, also weiß der Herr, da, also ein Bekannter, das ist doch ganz harmlos, wir machen doch nichts. Wir sind da bloß im Luftschutzkeller, es ist doch keine politische Verpflichtung. Ich sage, aber es ist NSDAP-Luftschutz und da mache ich nicht mit. Gut, haben sie gesagt, da machst du nicht mit. Wie willst du denn nun da rumkommen? Du bist verpflichtet, Luftschutz zu machen. Ich sage, wir haben ja noch eine Familie Bese im Haus. Gib mal die Karte her, die stecke ich denen unten vor.